Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de.
BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zu BVB-Beben auf meinsportpodcast.de. Es ist immer noch mein Sportpodcast, das hat sich nicht wieder geändert, aber eben von meinsportradio.de. Wir wollen es noch einmal ansprechen, ab jetzt ist es aber gesetzt. Der Name hat sich geändert, das Programm bleibt gleich. BVB-Beben bleibt gleich, der BVB-Podcast für euch mit Julius Eid, mit mir und meinem ewigen Mitstreiter und guten Freund Christoph Albers.
Moin!
Moin, sagt er schon ganz euphorisch und wir haben es, es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch die letzten Ausgaben. Im Moment gibt Borussia Dortmund einem einfach genug Gründe, gut gelaunt in einen Podcast zu gehen. Ich weiß nicht, was wie zusammenhängt, aber man kann ja mal konstatieren, dass wir diese Saison den Podcast gestartet haben und es seitdem auch bei Dortmund kontinuierlich aufwärts geht, so wie auch bei uns. Wir lernen dazu. Es gibt noch viel zu korrigieren, um es mit Faro zu sagen, auf beiden Seiten. Aber es scheint sich eine Einheit aus BVB-Beben und BVB gebildet zu haben, die kaum aufzuhalten ist dieses Jahr, Chrissy.
Ja, also ich glaube, von Zufall zu sprechen wäre denn doch sehr mutig. Qualität ist überall vorhanden, es läuft rund, es läuft bei uns rund, es läuft bei denen rund. Also ich glaube, besser geht's gar nicht mehr. Und da würde ich uns auch mal ja auf die Schulter klopfen wollen.
Ja, das mache ich mittlerweile auch jeden Tag. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir heute für euch vorbereitet haben. Und natürlich schwebt eines über allem und das ist das Bayern-Spiel, was wir vorgestern am Samstag gesehen haben. Wir nehmen an einem wunderschönen Montagmittag auf gerade. Dazu kommt dann noch, dass wir auch noch das Atletico-Spiel offen haben. Das ist das andere Spiel, was nach der letzten Folge BVB eben passiert ist. Da werden wir ganz kurz heute drüber sprechen. Und nach dem Bayern-Spiel, was wir ganz ausführlich jetzt machen werden. Denn es gibt eine Menge zu besprechen. Es war ein wahnsinniges Spiel. Meine Stimme ist hoffentlich halbwegs wieder in Ordnung. Aber sie hat sehr gelitten in diesen 90 Minuten oder 95 Minuten waren es am Ende ja sogar. Dennoch steht am Ende ein Ergebnis, das mich glücklicher nicht hätte machen können. Ich denke, bei dir ist es auch so.
Ja, also das Ergebnis stimmt natürlich und das Spiel war auch einfach wahnsinnig. Eigentlich fehlen mir da fast schon die Worte, weil es einfach auch gerade in der Schlussphase natürlich atemberaubend spannend war. Das Spiel hatte, glaube ich, alles, was es geben kann. Wie gesagt, das war absolute Werbung für die Bundesliga, das war Werbung für den BVB und das war Werbung für den Fußball. Und ich glaube, im Vorfeld hätten wir uns eigentlich kein cooleres Spiel ausmalen können, auch wenn so ein 4-1 oder 5-1 natürlich auch schön gewesen wäre, wie du es ja angekündigt hast. Aber letztendlich kann ich wahnsinnig gut mit diesem Spiel leben, weil ich auch einfach, glaube ich, nicht glücklicher gewesen wäre, hätten wir so hoch gewonnen. Also was einfach die Erleichterung und der Freudentaumel nach dem Spiel. Ich bin immer noch nicht ganz fertig damit. Die Emotionen tragen mich immer noch so. Also das war richtig, richtig geil und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Es gibt tatsächlich auch kein Spiel, von dem ich mir in so kurzer Abfolge bestimmt schon im zweistelligen Bereich die Highlights nochmal angeguckt habe. Und es ist jedes Mal ein langsam aufbauendes Freudegefühl, bis ein gewisser Spanier mich erlöst. Generell zu dem Spiel, und jetzt wollen wir mal die Brücke schlagen von eben dem einen, was wir hier sehr gut können, nämlich Quatsch reden und über Emotionen sprechen, zu dem anderen, was wir hier versuchen, sehr gut zu können, nämlich ein Spiel auch für euch logisch nachvollziehbar zu analysieren und da ein bisschen in die Tiefe zu gehen und mal einen kleinen anderen Blickwinkel zu bieten als nur den eines Fans. Und genau deswegen gehen wir jetzt in die Spielanalyse. Und die erste Tatsache, die man da herausstellen muss, ist, dass die Erleichterung, über die wir eben gesprochen haben, oder die Freude natürlich auch daraus resultiert, dass man eine erste Halbzeit gesehen hat, in der sich sehr viel Angst aufgebaut hat, sehr viel das Gefühl aufgebaut hat, dass man jetzt doch enttäuscht werden könnte, obwohl viele Vorzeichen ja eigentlich gut waren. Und einige Vorzeichen haben sich dann auch vor dem Spiel schon ein bisschen verändert, gerade in der Aufstellung von Dortmund, Chrissy.
Ja, du sprichst sicherlich die Verletzung von Roman Bürki an. Unser Stammtorwart ja, konnte nicht spielen. Er wurde ersetzt von Marvin Hitz, seinem Schweizer Landsmann. Und ich denke, hat Marvin Hitz durchaus passabel gemacht. Man kann ihm nicht viel vorwerfen, aber es ist natürlich immer schöner, den Stammtorwart hinten drin zu haben. Das war leider nicht so. Ansonsten war, glaube ich, viel so, wie man es erwarten konnte. Viererkette, Piszczek, Akanji, Zagadou und Hakimi. Hakimi wieder über die linke Seite. Diallo nach wie vor nicht dabei. Auf der 6, für mich relativ überraschend, die Nominierung von Julian Weigel neben Axel Witzel. Das habe ich so nicht kommen sehen im Vorfeld. Und ich glaube, die meisten Fachmedien haben es auch nicht erwartet. Eine Entscheidung, die Favre ja dann schon zu Beginn der zweiten Hälfte, um das mal vorwegzunehmen, korrigiert hat und sicherlich auch zu Recht korrigiert hat. Ich glaube, da hat er dann auch eine ganz gute Maßnahme getroffen, aber darauf kommen wir sicherlich noch später zu sprechen. Ansonsten, wie gesagt, Sancho, Reus, Brun Larsen, die Dreierreihe davor, durchaus gewohntes Bild und ganz vorne drin Mario Götze, Paco Alcacer, auch körperlich, glaube ich, einfach noch nicht so weit, um dann auch in solchen Spielen zu spielen. Zudem sicherlich auch eine taktische Überlegung, Mario Götze da vorne reinzuschieben, um ein bisschen variabler zu sein, um die Viererkette von Bayern ein bisschen zu ärgern und vor allem um die etwas betagtere Innenverteidigung aus Mats Hummels und Jerome Boateng ein bisschen in Bewegung zu bringen, was ja auch durchaus manchmal ganz gut funktioniert hat, um mal da zum Beispiel an die erste Chance von Marco Reus zu denken. Da hat sich dann gezeigt, dass es sich auch durchaus lohnen kann, da ein bisschen variabler aufgestellt zu sein und die Tiefe zu suchen. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
Ich habe es auch schon letzte Woche bei 90 Plus on Air, da haben wir das Spiel ja auch nochmal gepreviewt, gesagt, dass ich fast damit rechne, dass Götze starten wird. Das kam auch so, wie du angesprochen hast, halt auch begründet. Sagen wir mal, dass Götze noch mehr mitspielt als Alcacer und eine andere Art, der natürlich anders die Position auslegt, kein reiner Stürmer ist, kein gelernter Stürmer, dadurch aber andere Räume öffnet und wie du auch gesagt hast, dann immer mal wieder einen Innenverteidiger aus der Kette zieht und gerade bei Boateng und Hummels, die beide gerade diese Saison schon damit auffallen, dass sie vielleicht weniger agil sind, weniger schnell reagieren können, wenn sie erstmal ihre Position verlassen haben, als vielleicht noch jüngere oder bessere Spieler. Da hat das für mich von Anfang an Sinn gemacht, auf Götze zu setzen. Was aber echt ein Punkt ist, über den wir jetzt nochmal reden müssen. Ich habe es ja schon vorweggenommen. Bayern, die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Ich denke, das muss man fairerweise konstatieren. Und Dortmund halt mit dem ganz klaren Plan, nicht auf Ballbesitz zu gehen, nicht auf Angriff zu spielen, sondern kompakt zu stehen und zu kontern. Das hat nicht mal so gut funktioniert. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger. Trotzdem, finde ich, kann man generell mal drüber reden. Meine Ansicht war nämlich, wir werden auf jeden Fall ein 4-2-3-1 sehen. Wir werden auf jeden Fall eine Doppel-6 mit Witzel und Delaney sehen. Da war ich mir sehr sicher. Und weil das einfach das System ist, was unter Favre gut funktioniert, weil wir zu Hause spielen, weil wir mit einem sehr guten Lauf kommen und weil Bayern auch unsicher wirkte. Da gab es für mich gar nicht so die große Notwendigkeit, jetzt erstmal so Understatement-mäßig defensiv aufgestellt reinzugehen, eben jetzt im 4-1-4-1 beziehungsweise 4-4-2 versuchen zu verteidigen gegen Bayern. Hat mich ein bisschen gewundert und hat sich tatsächlich auch nicht gerechnet. War Favre da vielleicht doch ein bisschen zu vorsichtig?
Ja, vielleicht schon. Also ich glaube, dass man die Bayern damit ein bisschen aufgebaut hat. Sie schienen ja auch dann gerade im Verlauf der ersten Halbzeit immer mehr an Sicherheit zu gewinnen. Haben ja gleich schon zu Beginn gute Momente gehabt und das Heft des Handelns sozusagen gleich in die Hand genommen. Ich glaube, dass man da auch so ein bisschen was getriggert hat bei den Bayern, dass sie wieder zu ihrem Spiel zurückkehren können, dass sie so in die gewohnten Abläufe auch in Spitzenspielen zurückkehren konnten. Ich glaube schon, dass man da ein bisschen zu passiv war. Man kann es natürlich immer schwer beurteilen. Ich meine, der Plan, mit den schnellen Leuten auf Konter zu setzen und die Bayern so auf dem falschen Fuß zu erwischen, ist natürlich auch in irgendwo weit sinnvoll, aber Ich glaube, dass man so denn eher den Bayern zu ihren Stärken verholfen hat, als ja die Bayern denn in ihren Schwachpunkten zu treffen.
Obwohl, und das muss man ja auch ansprechen, ganz am Anfang sah es fast so aus, als könnte es aufgehen, denn Bayern hat den Ball gehabt, damit natürlich auch ganz anders das Spiel gestaltet als Atletico, das Spiel, was wir diese Saison verloren haben. Und Dortmund kam zu einem Konter, der, es war nicht mal wirklich ein gespielter Konter, Reus konnte einfach Hummels, der sehr fahrlässig den Ball verloren hat an der Mittellinie, das ist die erste Szene, über die man sprechen muss in diesem Spiel, 10. Minute abnehmen, alleine direkt durchlaufen aufs Tor und hat dann für seine Verhältnisse schwach abgeschlossen. Es war schon eine sehr große Chance, früh ein Zeichen zu setzen.
Ja, also der Abschluss auf jeden Fall deutlich zu schwach, aus meiner Sicht ein bisschen zu früh, zu viel Tempo rausgenommen. Sonst hätte er auch noch ein paar Schritte gehen können, sich einen besseren Winkel eröffnen können. So war es im Endeffekt ja sehr, sehr harmlos und Neuer konnte den Ball, glaube ich, sogar festhalten. Da hat er aus einer sehr, sehr großen Möglichkeit ganz schön wenig gemacht, weil eigentlich so ein Fehler in der letzten Reihe, das sollte man eigentlich bestrafen, vor allem wenn man doch denn der schnellere Spieler ist. Ich glaube, dass Reus da die Tempovorteile eigentlich schon auf seiner Seite gehabt hätte. Ja, so ist es denn am Ende eine große Chance, die liegen gelassen wurde. Und das spielt natürlich auch den Bayern in die Karten, die dann auch merken, okay, heute könnte was gehen. Sie bestrafen nicht jeden Fehler von uns, wie es in der letzten Zeit auch der Fall war. Und da haben sie sich dann ja auch so ein bisschen mit aufgebaut. Ich glaube, danach hatten sie auch noch durchaus mal Chancen. Lewandowski, Ribéry, Gnabry war, glaube ich, auch irgendwann mal gefährlich beteiligt. Ich glaube, das hätte schon so ein erster Schlüsselmoment sein können, wo man das Spiel dann hätte umbiegen können und ganz anders hätte darstellen können.
Vor allen Dingen, weil es, wie du schon angesprochen hast, genau danach dann ganz klar in die Richtung geht, die mir jetzt immer noch nicht gefällt, aber man muss es machen, wenn wir versuchen, das hier fair oder zumindest objektiv aufzudröseln, das Spiel, wo man dann Bayern wirklich fast schon loben muss, denn man hat in letzter Zeit viele, sagen wir mal, etwas langsamere Spiele der Bayern gesehen, es hat Kreativität nach vorne gefehlt, aber auch der Einsatz stimmte nicht immer, gerade Spieler wie Müller und Ribéry haben eigentlich größtenteils enttäuscht, das kam auch immer aus Richtung von Bayern-Fans so auf mich zu und die beiden standen ja wieder in der Startelf und tatsächlich hat Bayern vielleicht ziemlich sicher sogar die beste Leistung der Saison bis jetzt gezeigt in der ersten Halbzeit, weil sie wahnsinnig hoch auch gepresst haben, was nicht unbedingt zu erwarten war und das sehr gut gemacht haben. Auch Ribéry hat ja auch noch Sonderlob von Favre gekriegt nach dem Spiel, hat wirklich tolle Balleroberungen gehabt, der Druck war sehr hoch, Dortmund dazu eben in der Zentrale nicht optimal aufgestellt, Weigel hat einfach keinen guten Tag erwischt, war da sehr unterlegen auch in diesem Teil des Feldes und so kam, also war Bayern auf jeden Fall die deutlich bessere Mannschaft und konnte diesen Druck dann im Endeffekt auch in der 26. Minute in ein Tor umwandeln.
Ja, du sprichst es an, das Tor, wer hat es natürlich gemacht? Robert Lewandowski. Aber gucken wir mal ins Tor rein direkt.
Über Lewandowski können wir auch nochmal reden heute.
Gibt es auch noch einiges zu bereden, was seine Person angeht. Ist ja nicht die letzte Szene von ihm, um das mal vorwegzunehmen. Aber auf jeden Fall der Ball auf der rechten Seite, auf der linken Seite, auf unserer rechten Seite bei Ribéry, der mit einem relativ komischen Ball für mich den Ball in den Rückraum spielt, wirkte so ein bisschen unmotiviert beinahe, wie er den so halbvolley-mäßig den Rückraum jagt. Kimmich nimmt den Ball gut an, kriegt aus meiner Sicht sehr, sehr wenig Druck von Witzel. Ich glaube, da hätte Witzel ihn schon ein bisschen vehementer zu einer schlechteren Entscheidung drängen können. Hat er verpasst in der Chance. Ist vielleicht auch nachvollziehbar, dass er da nicht mit höchstem Tempo drauf geht, um dann ja auch dem 1 gegen 1 aus dem Weg zu gehen. Kimmich spielt den Ball rechts raus auf Gnabry, ja, der kriegt auch seinerseits ein bisschen wenig Druck von Brun Larsen, wenn man mich fragt. Der hat es da verpasst, ja, seine Position zu halten, ist ein bisschen rausgerückt, hat versucht auch Kimmich mit unter Druck zu setzen, ist grandios schiefgegangen. Gnabry hat so ziemlich viel Platz, bringt den Ball in die Mitte, dort steht Lewandowski ziemlich, ziemlich frei und köpft den auch gekonnt ein. Wie gesagt, ab da war es dann nicht mehr zu verteidigen. Zagadou, Akanji ein bisschen weit weg von Lewandowski, aber den lässt er sich natürlich dann auch nicht mehr nehmen. Hits, keine Chance. Und dann steht es 1-0 und zu dem Zeitpunkt sicherlich auch verdient.
Ansprechen können wir noch mal kurz die Außenverteidigerposition, denn Bayern hat, wie es Bayern seit eigentlich Louis van Gaal schon tut, hauptsächlich auf Flanken gesetzt in der ersten Halbzeit. Und da muss man natürlich über die Außenverteidiger reden. Und da kann man erstmal herausheben, dass ich im Gegensatz, auch wenn ich ihn viel scholte, ich weiß es nicht genau, was jetzt die Vergangenheitsform richtig ist, das tut mir sehr leid, Piszczek nochmal herausheben, der wirklich einen seiner besseren Auftritte hatte zum genau richtigen Zeitpunkt hier. Und ich weiß, er ist dein Liebling, aber du hast es Brun Larsen angesprochen. Ich bin der Meinung, dass bei der Flanke von Gnabry auch der nominelle Außenverteidiger auf dieser Seite, Hakimi, da nicht unbedingt dasteht, wo er vielleicht in dieser Situation stehen sollte.
Ja, muss man sagen, aber da die ganze Viererkette keinen besonders guten Job gemacht, waren sehr, sehr zentral aufgestellt bei der Flanke, muss man mal drauf achten. Die Abstände waren meistens eher so 3 bis 5 Meter, also deutlich zu eng auch. Sie haben es nicht geschafft, nach Ribéry's Verlagerung dann auch ihrerseits rüberzuschieben und dementsprechend war Hakimi dann deutlich zu weit weg. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da tendenziell Brun Larsen die besseren Chancen gehabt hätte, ihn denn da unter Druck zu setzen. Ich glaube, da hat er einmal kurz die falsche Entscheidung getroffen. Da hätte er besser stehen können. Nichtsdestotrotz hast du recht, Hakimi steht auf jeden Fall auch nicht richtig, hätte da deutlich weiter außen stehen müssen bei der Verlagerung. Aber da hat die Viererkette insgesamt ein bisschen zu lange gebraucht, um darauf zu reagieren, was aus meiner Sicht dann aber auch so ein bisschen eine Folge daraus ist, dass sie sehr, sehr tief standen und versucht haben, das Zentrum kompakt zu machen. Ich glaube, da waren sie ein bisschen auch in ihrem Gedankenmodell gefangen und waren dann nicht bereit, so kurzfristig auf solche Sachen zu reagieren.
Generell, um die Halbzeit mal abzuschließen, hatte Bayern mehr vom Spiel, hat einen sehr hohen Druck ausgeübt, eben auch durchs hohe Angreifen. Und dadurch war eben auch eine der größten Stärken der Dortmunder, nämlich die jungen, schnellen Außen, ziemlich in defensive Aufgaben eingebunden. Wie auch schon angesprochen, hat Bayern eben auch das Flügelspiel forciert, immer wieder auf Flanken gesetzt. Und deshalb mussten die jungen Außen, Sancho und Brun Larsen, immer wieder aushelfen defensiv. Genau deshalb war halt auch wenig Entlastung möglich zu diesem Zeitpunkt. Bayern hat schon 1-0 geführt. Und das, wie du gesagt hast, völlig verdient. Das heißt, man hatte eher ein schlechtes Gefühl. Es kam sogar noch zu einer guten Chance für Ribéry, die Hitz aber dann doch wirklich zumindest souverän reagiert, abgewehrt hat. Und man ging in die Halbzeit mit dem Gefühl, dass es gut ist, dass jetzt die Halbzeit kommt.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, richtig gute Halbzeit von Bayern, muss man an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Das ist auf jeden Fall mal so ein Nachweis, dass sie auf jeden Fall noch Qualität in der Mannschaft haben. Für den BVB war es eine schwache erste Halbzeit, was ein bisschen symptomatisch war eigentlich für den Saisonstart, wo man ja oft in der ersten Halbzeit nicht so wahnsinnig gut gespielt hat. Jetzt so ein kleiner Rückfall in diese Zeit. Aber da muss man sicherlich auch sagen, waren auch einige Fehlurteile von Lucien Favre dafür verantwortlich. Ich glaube, er hat die Mannschaft nicht ganz optimal eingestellt. Wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, Weigel war keine optimale Besetzung. Ich glaube, da gab es so ein paar Schwierigkeiten. Aber um dann gleich mal auch den Übergang in die zweite Hälfte einzuleiten, er hat die Entscheidung ja auch dann durchaus korrigiert und zur Pause Dahoud für Weigel gebracht. Und das sollte sich dann ja auch auszahlen.
Das sollte sich auszahlen und deshalb wird die Besprechung dieses Spiels in der zweiten Halbzeit auch deutlich angenehmer für uns. Davor werden wir aber eine ganz kleine Pause machen und hören uns dann mit der deutlich schöneren zweiten Halbzeit wieder. Also bleibt auf jeden Fall dran.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Und da sind wir wieder bei BVBeben auf meinsportpodcast.de, eurem BVB-Podcast mit Julius Eid und Christoph Albers. Hallo Christoph.
Moin.
Hatte ich kurz überrascht, dass ich dich direkt wieder begrüße. Wir gehen jetzt in die zweite Halbzeit. Du hast es angesprochen. In der Halbzeit wurde gewechselt. Dahoud kam für Weigel, der eben einen sehr unglücklichen Tag hatte. Tatsächlich trotz allem wieder ein interessanter Wechsel, denn Delaney war für mich eigentlich ja die gesetzte Option auf dieser Position und kam dann wieder nicht für Weigel, der sich ja quasi als gescheitertes Experiment herausgestellt hat, sondern Dahoud. Hat aber sehr gut funktioniert und macht im Nachhinein betrachtet auch Sinn, wenn man von den Leuten hört, was schon in der Kabine von Favre angesprochen wurde, nämlich, dass er seinem Team mitgegeben hat, dass Bayern gerade ein sehr hohes Tempo geht, und das stimmte natürlich, und das war auch ausschlaggebend dafür, dass die erste Halbzeit von den Bayern so gut aussah, dass er sich aber sicher ist, dass diese Mannschaft das Tempo nicht so halten kann und dass Dortmund genau darauf spekulieren wird in ihrer Ausrichtung in der zweiten Halbzeit. Und genau deshalb macht es dann ja auch Sinn, einen Dahoud zu bringen, der eben noch deutlich agiler und dynamischer nach vorne spielt als in Delaney vielleicht. Das war der Hintergedanke und der hat sich sehr schnell rentiert. Dortmund ist deutlich besser ins Spiel gekommen durch diese Änderung. Und Dahoud hat auch wirklich nur 3 Minuten gebraucht, um einen sehr schönen Schnittstellenpass auf Marco Reus zu spielen, der in den Strafraum eindringen konnte. Und da bewegen wir uns eben auf die erste Situation zu, die wir ein bisschen ausführlicher besprechen können. Marco Reus läuft auf Manuel Neuer zu, legt den Ball kurz bevor Neuer, der rausstürmt, mit den Händen dran ist, mit der Fußspitze vorbei und läuft in Manuel Neuer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Manuel Neuer trifft Marco Reus mit dem Körper, hat die Hände vorher noch zurückgezogen, wird abgeräumt, Marco Reus, und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Und das meiner Meinung nach völlig berechtigt. Manuel Neuer, der ja bekanntlich eh ein sehr schlechter Verlierer ist und vielleicht noch mehr, der hat nach dem Spiel gesagt, das ist eine absolute Frechheit, dass es diesen Elfmeter gibt. Marco Reus tritt mir in den Bauch.
Ja, also ich würde sagen, die Meinung hat er relativ exklusiv, aber das liegt sicherlich auch in der Natur der Dinge, da er ja selbst den Fehler begangen hat. Und da würde ich das auf jeden Fall auch unterstreichen wollen, dass es ein Fehler von Manuel Neuer ist. Aus meiner Sicht völlig unnötig, dass er da rauskommt. Der Ball ist doch recht weit außen, die Torgefahr hält sich in Grenzen und es waren auch noch zumindest Verteidiger so nah dran, dass sie hätten eingreifen können. Ist er ein bisschen übermotiviert rausgekommen und stellt sich denn auch selten dämlich an, muss man sagen. Also so wie er da runtergeht, müsste er eigentlich wissen, was passiert. Reus macht es sehr, sehr geschickt, legt den Ball zu außen raus und geht dann natürlich in Neuer rein, fädelt im Prinzip ein und zieht dann das Foul. Ich glaube, hier ist der Begriff das Foul ziehen auch die richtige Variante. Er geht schon leicht vorher zu Boden, weiß natürlich, was passiert, nimmt das Foul gerne mit. Nichtsdestotrotz, wahnsinnig unclever von Neuer, es ist ein Foul und da muss er sich dann auch nicht wundern, dass er dann ja den Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommt. Ja. Und dann steht es auch 1-1. Reus verwandelt sehr, sehr gekonnt, sehr, sehr locker und auch da, ja, Neuer springt in die falsche Ecke. Waren nicht seine 2 Minuten.
Eine kleine Liebeshymne auf Marco Reus hebe ich mir nochmal auf, denn es gibt ja noch mehrere Situationen, wo wir über ihn sprechen werden, aber sie wird noch kommen, das kann ich versprechen, denn ich war selten so in einen Mann verliebt, Marco Reus im Moment. Die Glückseligkeit kehrte so ein bisschen wieder. Man ist sehr stürmisch begonnen. Man hat Weigel korrigiert auf der Sechserposition eben mit Dahoud. Das schien direkt zu funktionieren. Außerdem, um mal taktisch dem Ganzen hier noch gerecht zu werden, ist man eben aus dieser 4-1-4-1-4-4-2 kompakten defensiven Spielanlage wieder ins 4-2-3-1 gegangen. Meiner Meinung nach die sowieso, also es ist nicht nur meiner Meinung nach, das ist, denke ich, auch faktisch belegbar, die beste Aufstellung, die wir unter Favre spielen können. Und das hat direkt Wirkung gezeigt. Bayern hat direkt diese Abnutzungserscheinung gehabt, die Favre dann auch wohl in der Halbzeit seinen Spielern prophezeit hat. Dagegen fiel es auf. Dazu muss man sagen, dass man dann trotzdem aber auch Glück hatte, dass man aus nur ein Gegentor in der ersten Halbzeit kassiert hat. Da wäre vielleicht sogar eben die Gefahr noch höher, dass es 2-0 steht und dann wird ein Comeback natürlich noch schwerer. So hatte man ein Tor, bevor es direkt den nächsten Rückschlag gab, und das war eigentlich der Punkt, wo dann dieses Spiel auch die Wendung genommen hat, dass man wirklich alle Emotionen erlebt hat während dieser 90 Minuten und nicht alle waren schön. Nur 2 Minuten später hat Lewandowski nämlich das 2-1 für Bayern erzielt, Chrissy.
Genau, wir steigen auch gleich wieder ein bisschen ein in die Analyse, aber natürlich sehr, sehr bitter, dass es direkt im Prinzip postwendend das 2-1 gab, nach diesem Aufschwung direkt nach der Halbzeit zu einem vermeintlich psychologisch günstigen Zeitpunkt direkt wieder den nächsten Dämpfer zu bekommen. Sehr, sehr ärgerlich, und auch das Gegentor ist in seiner Entstehung aus meiner Sicht mehr als ärgerlich. Wie gesagt, der Ball wieder auf der rechten Seite bei Joshua Kimmich, der an vielen wichtigen Aktionen beteiligt war und aus meiner Sicht auch einer der besten Bayern-Spieler war. Wenn nicht so der Beste neben Robert Lewandowski. Auf jeden Fall, er hat den Ball auf der rechten Seite, spielt kurz zu Gnabry. Wieder Brun Larsen, ein bisschen wenig Druck. Da erwarte ich schon ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Biss und ein bisschen mehr Griffigkeit in den Zweikämpfen von ihm. So hat er Gnabry dann halt ziehen lassen. Gnabry spielt einen Pass in die Tiefe. Gar nicht mal so wahnsinnig gut auf Müller. Sagadou zieht aus der Mitte raus, versucht Müller an der Flanke zu hindern, gelingt nicht. Müller bringt den Ball in den Rückraum. Gnabry ist direkt reingestartet, bekommt den Ball wieder und spielt dann aus meiner Sicht einen völlig merkwürdigen und unverständlichen Ball mit der Hacke. Ich weiß nicht, ob er den aufs Tor bringen wollte oder ob das ein Pass werden sollte. Sehr, sehr merkwürdiges Ding, zumal ja Kimmich, der den Ball dann bekommt, der eigentlich schon auf der Grundlinie stand und nur deshalb nicht im Abseits stand, weil Sagadou, der Müller beim Flanken versucht hat zu hindern, noch im Aus steht und demnach das Abseits aufhebt. Kimmich steht dann im Prinzip allein vor Hitz, sehr, sehr seitlich vom Tor, bringt den Ball hoch über Hitz rüber in die Mitte und Lewandowski muss den Ball nur noch aus einem guten halben Meter ins Tor legen. Für ihn dann keine große Herausforderung mehr. Aber die Fehler sind auf jeden Fall davor passiert. Aus meiner Sicht, wie gesagt, zu wenig Druck von Brun Larsen, der dann seinerseits auch wieder ein bisschen unglücklich aussieht, weil er Kimmich in seinem Rücken ziehen lässt. Gleichermaßen aber auch der Hut, der dann nicht mit Gnabry mitgeht und ihn freigehen lässt. Also da hat man es an einigen Stellen versäumt, näher an den Gegenspielern zu sein und ein bisschen mehr Druck auszuüben, was im 16er dann natürlich tödlich ist. Und so hast du dann ein Gegentor, was auf der anderen Seite aber auch alles relativ gut gespielt ist von Bayern, in den entscheidenden kleinen Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen und dann gerade dann auch der Ball von Kimmich wirklich gut gespielt, gute Übersicht, technisch sauber ausgeführt. Sollte man die Bayern jetzt... sollte man ihnen auch zugestehen, dass sie das auch gut gespielt haben. Aber das war absolut vermeidbar und aus meiner Sicht ein sehr, sehr bitterer Rückschlag zu einem sehr, sehr unnötigen Zeitpunkt.
Sehr bitter, hat mich auch sehr getroffen und man kann sehr glücklich sein, dass die Mannschaft da eine deutlich positivere Mentalität hat als ich auch beim Spiele gucken. Denn ich war sehr bedient. Außerdem kommt dazu, dass ich trotz allem, was man diese Saison gesehen hat, natürlich im Hinterkopf habe, dass wir gegen Bayern München spielen und dass es für mich nicht das Realistischste der Welt ist, dass man genau gegen diese Mannschaft 2-mal Rückstände aufholt. Vor allen Dingen dann sogar noch in einen Sieg drehen könnte. Es war für mich nicht die realistischste Option, die man nach diesem 2-1 hatte. Es hat sich angefühlt, es hat sehr wehgetan, um es mal so auszudrücken. Aber, wie schon angesprochen, die Mannschaft von Dortmund hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Es ging wirklich jetzt in die Phase über, in der Dortmund dann das Spiel doch völlig dominiert hat. Und die Phase begann, weshalb man am Ende auch davon sprechen kann, dass der Sieg durchaus trotzdem verdient war, auch wenn man in der ersten Halbzeit klar unterlegen war. Denn ab jetzt hat Dortmund das Spiel gemacht, hat durch ihre schnellen Außen, durch ihre jungen, agilen Spieler und vor allen Dingen durch einen Marco Reus, der in der zweiten Halbzeit noch deutlich mehr am Spiel teilgenommen hat, weil er auch die Räume bekommen hat von Bayern, die in der ersten Halbzeit noch diszipliniert zugehalten wurde, hat eben seine Paraderolle gespielt hinter der Spitze und es wahnsinnig gut gemacht. Und man war wahnsinnig gut im Spiel und hat wirklich mitreißend offensiv abgeliefert und dadurch auch so viel Druck aufgebaut, dass Bayern auch offensiv nicht mehr viel zu bieten hatte. Das geht ja immer Hand in Hand dann ungefähr. Wenn du das Spiel so weit nach vorne verlagern kannst, dann kommt eben auch dazu, dass Angriff vielleicht manchmal doch die beste Verteidigung ist. Alcacer kam rein für Mario Götze und spätestens dadurch war das System dann auch ganz klar. Alcacer vorne, Reus eben auf der 10, kein Hin- und Hergetausche, wie es oft mit Götze ist, wenn er spielt. Alle Sachen waren so eingestellt, wie in den Spielen, wo Dortmund wirklich berauschen konnte bis jetzt dieses Jahr. Und es ging los mit 2 riesigen Chancen, die mich fast an den Rande der Verzweiflung gebracht hätten. Marco Reus steht quasi alleine vor dem Tor von Neuer, schiebt sogar Neuer vorbei, aber so lässig, dass dann eben noch ein Abwehrspieler auf der Linie klären kann. Und 2 Minuten später 3 Minuten später geht Jadon Sancho in ein Duell mit Mats Hummels. Da können wir vielleicht mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich habe schon sehr viel wieder geredet. Deswegen überlasse ich dir einfach mal die große Freude, uns zu erzählen, wie Mats Hummels sich wiederholt gedacht haben muss, man muss es halt über sich ergehen lassen.
Ja, sehr, sehr schöne Szene für mich. Meine Antipathien gegenüber Herrn Hummels sind ja durchaus bekannt. Aber das hat's noch einmal mich bestätigt, warum es auch so ist. Wie gesagt, Hummels ein bisschen zögerlich, geht nicht so richtig zum Ball. Sancho deutlich geistesgegenwärtiger, startet an der Mittellinie, nimmt den Ball von Hummels. Hummels kommt sogar inzwischen nochmal ran mit dem Fuß, legt ihn aber glücklicherweise direkt wieder in den Lauf von Sancho, der ihm einmal zeigt, was Tempo ist. Hummels seinerseits mit sehr gemächlichem Tempo hinterher, kriegt ihn natürlich nicht mehr. Sancho legt gekonnt quer und Alcázar muss ihn eigentlich dann direkt nehmen, verpasst das, aber nimmt ihn an und ja, so geht sein Abschluss dann am Ende nicht rein. Sehr, sehr ärgerlich aus meiner Sicht. Direkter Abschluss wäre die richtige Lösung gewesen, dann hätte es auch geklingelt. So war es dann vergeblich. Das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um auszugleichen, aber so lange hat es dann ja nicht mehr gedauert bis zum Ausgleich.
Schönerweise, du sprichst es an. Dortmund hatte zu diesem Zeitpunkt eben in der vollen Blüte, in dem, was sie dann unter Favre in dem 4-2-3-1 leisten können, sich diese Chance rausgespielt und kam zweimal ungefähr aus derselben Position, 4-5 Meter vorm Tor, zu Abschlusschancen, die beide nicht genutzt wurden. Aber, und das finde ich ganz interessant bei Marco Reus, und hier gehen wir dann doch mal in die richtige Lobeshymne. Reus ist auch einfach der perfekte Kapitän, nicht nur, weil er der wichtigste Spieler ist und der beste Spieler, nicht nur bei Dortmund, sondern in der Bundesliga dieses Jahr, sondern weil Reus auch wahnsinnige mentale Stärke ausstrahlt. Die musste man ihm schon immer zugute halten, wenn er nach all seinen schweren Verletzungen, nach all seinen Enttäuschungen eigentlich immer on point wieder da war und immer Leistung abrufen konnte, sich nie dadurch zurückwerfen lassen hat, was vieles auch wirklich unglücklich für ihn gelaufen ist. Jetzt als Kapitän zeigt er das noch mehr, diese Mentalität. Ganz oft in Spielen, wo er, ich erinnere mich an letzte Saison, wo er dann einen Elfmeter vergibt, kommt er trotzdem wieder und erzielt dann halt 10 Minuten später sein Tor. Der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und strahlt eben genau diese Ruhe und diese Überzeugung aus, dass alles möglich ist, die eine Mannschaft, die auch aus jungen Spielern besteht, braucht. Die jungen Spieler sprechen ja auch immer an, wie sie zu Reus aufsehen. Und das sieht man dann eben auch beim 2-2, wo Piszczek in den 16er flankt und Reus so aus 13, 14 Metern den Ball direkt nimmt, seitlich rechts vom Tor in die linke Ecke abschließt. Und das ist, es gibt Tore, die spektakulärer aussehen, aber es gibt wenig Tore, die technisch so anspruchsvoll sind.
Ja, ein wahnsinnig gutes Tor. Also der Ball von Piszczek ist überhaupt nicht leicht zu nehmen und den dann sozusagen mit der Richtung ins lange Eck zu spielen, ist absolut herausragend. Technisch, glaube ich, für die meisten Spieler nicht ansatzweise darstellbar. Und er macht das mit einer Leichtigkeit, perfektes Timing, perfekt getroffen, genau in die lange Ecke. Also besser kannst du es nicht spielen. Und das ist absolut beeindruckend. So ein Schuss gelingt dir natürlich nur, wenn du irgendwie in guter Form bist, weil sonst fehlt dir auch das Selbstvertrauen dazu. Aber das zeigt einfach mal, was für ein fantastischer Fußballer Marco Reus ist. Und daran sollte man eigentlich ja keine Zweifel mehr haben, aber das ist eine erneute Bestätigung und ich gucke es mir wahnsinnig gerne an und bin absolut verliebt in dieses Tor, muss man einfach mal so sagen.
Fast so verliebt wie ich in unseren Kapitän. Ich habe mir Reus rausgesucht, weil ich gerade gar nicht mehr drüber wegkomme, wie gut er ist. Du hast dann das Privileg, und es ist nur 6 Minuten später, wir müssen jetzt nicht noch viel Spielgeschehen vorher einfließen lassen, deinen Top-Favoriten, würde ich mal sagen, zu begleiten auf dem Weg zum Siegtreffer.
Ja, wir steigen mal ein, 73. Minute. Ich glaube, wir steigen mal ein bei Witzel, der auf der rechten Seite den Ball hat, einen kleinen, schönen Antritt hinlegt, auf wenigen Metern doch ganz gut beschleunigt, sich befreien kann aus einer engen Situation und einen wahnsinnig guten Pass in die Tiefe spielt. Boateng auf der linken Seite im Prinzip der Bayern hebt das Abseits auf, Alcázar startet in die Tiefe, Martinez versucht noch verzweifelt zurückzukommen, hat sogar leichte Geschwindigkeitsvorteile, wie es aussieht, gegenüber Alcácer, der da nicht so richtig Tempo aufnimmt, aber ausreichend Tempo. Er ist dann aber auch so clever, den Laufweg von Martinez zu kreuzen, dass dieser dann nicht mehr so richtig eingreifen kann, ohne eine rote Karte zu riskieren. Er zieht leicht schräg rechts rüber, dass er sich einen kleinen Winkel gegen Neuer verschafft, verzögert noch einmal geschickt. Das ist dieser Wackler eben, der es dann ausmacht. Macht es sehr, sehr gut, dass er ihn dann oft auf die Knie schickt im Grunde, also dass Neuer runtergehen muss, und dann überchippt er ihn. Da sieht man dann, dass das alles genauso gewollt ist. Er provoziert es, dass Neuer runtergeht. Er verschafft sich den Vorteil durch das Kreuzen. Und insgesamt einfach ein unglaublich geschickter Abschluss. Der Ball trudelt dann ins Tor ohne großes Tempo, aber so, dass Martinez nicht mehr eingreifen kann. Also wirklich einfach perfekt gemacht. Und das zeigt auch immer, dass Paco Alcácer wirklich ein richtig, richtig herausragender Stürmer ist und nicht nur jemand, der jetzt im Moment einfach einen guten Lauf hat. Weil solche, ja, an solchen Spielzug bzw. eine solche Brillanz in dieser Aktion, das kannst du oder das kannst du nicht, und er kann es einfach, und da sieht man dann eben auch, dass er beim FC Barcelona wahnsinnig viel gelernt hat, weil solche kleinen Verzögerungen, solche geschickten Laufwege wie denn eben das Kreuzen, das lernst du dann eben auch von einem Lionel Messi, ohne ihn jetzt auf eine Stufe mit ihm heben zu wollen. Aber das sind diese kleinen Momente, die du dir von solchen Größen abschauen kannst. Und das hat er eben gemacht. Und deswegen war die Zeit beim FC Barcelona für ihn sicherlich auch nicht verschwendet, weil er einfach so ein guter Fußballer geworden ist. Und dass er uns denn hier mit dem 3:2 so belohnt, ist dann auch für uns alle einfach wunderschön.
Weitere beteiligte Spieler, die man vielleicht noch lobend erwähnen kann, Jadon Sancho in der Rückwärtsbewegung, die ihm ja sogar laut Witzel, der das nach dem Spiel noch im Interview erzählt hat, gar nicht gefällt, der diesen Job aber hingebungsvoll erfüllt hat in diesem Spiel, genauso wie er nach vorne Akzente setzen konnte und nicht enttäuscht hat, sondern das gezeigt hat, was man erwartet, konnte eben Ribéry den Ball abnehmen und somit den Konter einleiten, Reus noch beteiligt mit einem One-Touch mit der Hacke eben in den Lauf von Witzel, der dann vorbereiten konnte. Also ein schneller, gut gespielter, fantastischer Konter, der dann das 3:2 gebracht hat. Danach konnte Dortmund sich aber genauso wie die Bayern nicht mehr die größten Torchancen herausspielen. Es war aber weiterhin ein intensives Spiel, das auf Augenhöhe dann stattgefunden hat. Man wusste, das hat man dann gemerkt, dass man gegen eine Mannschaft spielt, die immer noch die Klasse auf dem Feld hat, dass sie einem nochmal gefährlich werden kann bei nur einem Torunterschied. Man hat es ja auch schon zweimal gemerkt. Das hat man schon angemerkt, den Jungs dann auf dem Feld. Aber es ist gut gegangen bis zur 95. Da wäre es fast nochmal anders gelaufen.
Ja, du sprichst es an. Das Herzschlagfinale.
Genau, also das ist natürlich wirklich, ich kann es mal kurz erzählen. Man merkt richtig, wie meine Stimmung, mein Herz doch mal in die Hose sackt, während ich drüber rede. Es ist unfassbar gewesen. Fünfte Minute der Nachspielzeit, 5 waren angezeigt, was vielleicht mein einziger Kritikpunkt an dem Schiedsrichter im ganzen Spiel ist, dass ich die 5 Minuten tatsächlich nicht unbedingt nachvollziehen kann in diesem Spiel, in dieser Halbzeit. Das war mir ein bisschen zu viel. Mhm. Und 5 Minuten, beziehungsweise es gab am Ende sogar 6, 5 waren angezeigt. 5 Minuten in der Nachspielzeit, Kimmich sehr frei, wie du auch gesagt hast, einer der besten Bayern-Spieler an diesem Tag, flankt. Und Lewandowski, der andere Protagonist bei den Münchnern, macht ihn nach der Flanke. Und das Tor wird nicht gegeben, abseits, richtig gesehen vom Assistenten. Kurz danach wird auch direkt abgepfiffen, und das sind natürlich sehr viele Emotionen. Absoluter Ärger über das Gegentor, mit absoluter Erleichterung über das Abseits, mit absoluter Erleichterung über den Abpfiff. Ja, passendes Ende.
Ja, passendes Ende, absolut. Zeigt aber auch nochmal, wie gesagt, richtig gut gemacht von Lewandowski, muss man ihm lassen. Toller Abschluss auch. Zeigt auch, dass er nach wie vor ein herausragender Stürmer ist. Das muss man mir schon irgendwo noch zugestehen. Aber muss man auch einfach sagen, die Bayern haben es auch in weiten Teilen sehr gut gemacht. Und so muss man sagen, war das ein richtiges Spitzenspiel. Also das war nicht easy going, das war auch jetzt kein Rausch an sich. Also es war kein herausragendes Spiel der Borussia. Aber letztendlich war da so viel drin, dass es trotzdem ein tolles Spiel war und trotzdem irgendwo auch ein verdienter Sieg. Aber also das Spiel hatte einfach wirklich alles, muss man sagen.
Ja, es war im Endeffekt ein Spiel, wo zwei Mannschaften auf hohem Niveau gespielt haben. in dem verschiedene Teile des Spiels von verschiedenen Mannschaften dominiert wurden. Die erste Halbzeit, wie gesagt, größtenteils geht an Bayern München. Favre dann aber clever reagiert, auch clever vorhergesehen, dass Bayern dieses Tempo nicht halten wird und dadurch die zweite Halbzeit eben hauptsächlich auf Dortmunder Seite geholt. Und in der guten Dortmunder Phase konnte man dann das Ganze einfach in 3 Tore ummünzen, während Bayern übers Spiel eben nur 2 erzielt hat. Deswegen halbwegs verdienter Sieg auf jeden Fall, ein berauschendes Spiel, was generell auf gutem Niveau stattgefunden hat und eben genau diese Dramatik, genau diesen Aufbau hatte, dass man da sehr viel Spaß dran hatte im Endeffekt an diesem Spiel. Als objektiver Zuschauer denke ich sowieso und als Dortmund-Fan dann auch, nur als Bayern-Fan dürften die Gefühle dann natürlich umgekehrt gewesen sein am Ende. Wir wollen gleich nochmal über 1, 2 Szenen, die rund ums Spiel passiert sind, die im Spiel passiert sind, über ein paar Aussagen sprechen, die getroffen wurden im Nachgang des Spiels. Und das machen wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich, ihr Lieben.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgeschieden?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei BVB auf mein Sportpodcast. Ich bin immer noch da, Christoph ist immer noch da und wir sind eben minutiös durch das Bayern-Spiel am Samstag gegangen. Es gibt aber eben 1, 2 Sachen, die man nochmal herausziehen kann, über die man nochmal kurz sprechen kann. Und ich würde es gerne auch so ein bisschen in einer Art Format machen. Es gibt nämlich durchaus Bayern-Fans, denen ich jetzt nicht per se Schlechtes verlieren und erstellen möchte, aber es gibt Sachen, und da, das ist jetzt so die Idee hinter diesem Part, den wir jetzt hier machen werden, die ich in den sozialen Netzwerken, gerade auf Twitter, wo man dann viel unterwegs ist, gelesen habe, die ich teilweise ein bisschen aus der Luft gegriffen fand. Verschiedene Vorwürfe gegen zum Beispiel auch den Schiedsrichter, aber es geht auch um andere Situationen. Und da muss ich erstmal generell sagen, finde ich, trotz, ganz klar muss ich das sagen, nicht der größten Sympathie den Bayern gegenüber, haben wir ja hier zum Beispiel auch explizit in mehreren Situationen es hinbekommen, die Bayern zu loben, von einem Spiel zu sprechen, was auf Augenhöhe stattgefunden hat. Und bei manchen Vorwürfen kann ich dann teilweise wirklich nicht mehr verstehen, wie Leute Fußball gucken oder wo diese Einstellung herkommt, dass man dann wirklich so verblendet von irgendwelchen Abneigungen ist, dass man da gar nichts mehr anerkennen kann. Denn generell hat jeder Spieler, der an solchen Spielen teilnimmt, sich den Arsch aufreißt und so, denke ich, ein bisschen Anerkennung verdient. Auch der Schiedsrichter, der da vor 81.000 Leuten ein Topspiel leistet, und deswegen kann ich manche Sachen wirklich nicht nachvollziehen. Und das ist der Grund, warum wir mal über 1, 2 Sachen noch sprechen werden, die mehrfach angesprochen wurden. Bevor wir explizit über den Schiedsrichter reden, können wir erstmal über ein Thema reden, was auch mit dem Schiri zu tun hat, aber ein einzelner Punkt ist, den ich nochmal rausgreifen würde, ist nämlich Robert Lewandowski in der ersten halben Stunde. Ich glaube, 2 Handspiele reklamiert, 3 Fouls reklamiert, 1 Elfmeter wollte haben gegen Weigel auch. Und meiner Meinung nach hat der Schiedsrichter hier eigentlich keine falsche Entscheidung getroffen. Das wird teilweise komplett anders gesehen. Dann wird noch in Erinnerung gerufen, dass man als Dortmund-Fan ja keinesfalls Lewandowski auspfeifen dürfte, weil er uns so viel gegeben hat. Und da muss ich ganz klar sagen, das sehe ich komplett anders. Christoph.
Ja, also ich greife mal gleich den letzten Punkt ein. Warum dürfte man Lewandowski nicht auspfeifen? Gut, klar, sportlich hat er Borussia Dortmund viel gebracht, hat hier gute Leistungen gebracht, war über mehrere Jahre ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Nichtsdestotrotz, der ablösefreie Abgang ist jetzt nicht die allerschönste Methode. Es soll ja auch Spieler geben, die dann ihren Vertrag verlängern, mit einer entsprechenden Möglichkeit auszusteigen, aber so, dass man dem Verein immer noch Geld bringt. Ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Er hat sich allerdings dafür entschieden, ein höheres Handgeld zu nehmen, um dann seinen eigenen Vorteil zu maximieren. Kann man auch so machen. Muss man sich allerdings dann auch nicht wundern, dass man ausgepfiffen wird. Ganz neutral. Darüber hinaus, sowas wie das Reklamieren, sowas, also ist ja nicht neu, bin ich kein Freund von, finde ich absolut ekelhaft. Ich finde auch Karten fordern gehört sich einfach nicht. Und ich glaube, das ist einfach eine Unart, die er sich abgewöhnen sollte, weil es einfach nicht zum Sportsgeist gehört. Und das möchte ich eigentlich auch nicht auf dem Platz sehen.
Ich finde tatsächlich auch, es gibt ja eigentlich diese alte Regel, das wollte ich nochmal anführen, dass man gegen seinen Ex-Verein nicht unbedingt jubelt, gerade wenn das vielleicht im Fall Dortmund Lewandowski auch der Verein ist, der dich auf ein ganz anderes Level gehoben hat und dir letztendlich alles ermöglicht hat, dann finde ich, genauso kann man vielleicht auch darauf achten, dass man sich gegenüber den Fans und gegenüber den Spielern nicht durch dieses Fordern so despektierlich verhält, wie es Lewandowski da getan hat. Ich weiß, dass es jetzt sowieso gerade eine Abteilung des Podcasts, die sehr fanlastig ist. Leute, die es nicht mit Dortmund halten, werden uns hier größtenteils wahrscheinlich nicht unbedingt Neutralität unterstellen, aber es ist ja nun mal auch ein Dortmund-Podcast und es sind einfach, dieses Spiel ist wirklich sehr gefühlsbetont. Man merkt es auch an der Reaktion von Bayern-Fans nach dem Spiel, über die wir ja gerade sprechen. Und ich finde, das sollte auch mal ein bisschen Platz hier kriegen, nachdem wir versucht haben, das sehr fair und analytisch aufzubereiten. Das zu Lewandowski, der zweite Punkt, der ganz oft angesprochen wird und den ich tatsächlich für echt frech halte, ist, dass der Schiedsrichter das Spiel verpfiffen hat, dass Dortmund unverdient aufgrund der schlechten Schiedsrichterleistung gewonnen hat. Deine Gedanken zuerst, wenn du sowas hörst?
Also das ist absoluter Blödsinn. Also tut mir leid, also die Schiedsrichterleistung zu kritisieren, verbittet sich hier in meinen Augen. Ich meine, er hat wirklich ein gutes Spiel gepfiffen. Ich würde Manuel Gräfe hier keinen Vorwurf machen wollen. Wie gesagt, die Elfmeterentscheidung richtig. Ich denke auch die Handspielentscheidung richtig. Allgemein, glaube ich, kann man ihm fast nichts vorwerfen. Finde ich auch eine gute Spielleitung, so was die persönlichen Strafen anging, auch was so das Handling von schwierigen Situationen anging. Und ich glaube, also ich hatte irgendwie auch nichts Negatives, auch schon beim Gucken gegen Manuel Gräfe. Und ich habe dann heute auch nochmal des Spaßes halber nachgeguckt, Kickernote 1 bekommen. Der Kicker ist ja durchaus ein renommiertes Fachblatt, würde ich sagen, und in der Regel jetzt auch nicht parteiisch. Von daher, glaube ich, kann man da auch auf diese Meinung nochmal vertrauen. Ich glaube, da kann man Manuel Gräfe wenig vorwerfen und das sollte man an der Stelle auch einfach lassen. Ich finde, Schiedsrichter dürfen kritisiert werden, wenn sie Fehler machen. Aber dieses unnötige und einfach nur auf subjektiven Meinungen basierende Kritisieren, finde ich, ist dann auch irgendwo respektlos.
Respektlos in diesem Falle auf jeden Fall, denn es schmälert die Leistung, die Gräfe abgerufen hat. Es wird sehr viel über Schiedsrichter gemeckert und ich finde, dass man dann eben auch herausstellen muss, wenn ein Schiedsrichter gute Arbeit gemacht hat und der Schiedsrichter war diesem Top-Spiel würdig, hat das Niveau der Spieler gehalten, hat in sehr vielen Situationen sehr gut agiert, eine sehr gute Ausstrahlung gehabt und vor allem, das muss man ja auch mal sagen, war der Video-Referee nicht gefragt, weil in allen Situationen richtig entschieden wurde. Zum Beispiel auch für mich ein sehr schlimmer Moment war das Paco Alcácer-Tor zum 3-2, wo ich nicht direkt jubeln konnte, weil ich weiß, es gibt einen Videoschiedsrichter und ich weiß, es sah ein bisschen nach Abseits aus für mich. Das heißt, ich warte erstmal ab, stehe vorm Fernseher und brüll besinnungslos immer wieder, bitte kein Abseits, bevor ich mich dann wirklich freuen kann. Das ist halt so ein bisschen die direkte Emotionalität, die der Videoschiedsrichter rausnimmt. Aber Linienrichter richtig entschieden. Das Tor in der Nachspielzeit von Lewandowski, was nicht gegeben wird, hat der Linienrichter richtig gegeben. Das heißt, das Gespann hat sich eigentlich immer richtig entschieden. Es gab keinen Grund zur Korrektur. Und wenn es einen gegeben hätte, hätte es noch den Videoschiedsrichter gegeben. Das sollte ja nochmal unterstreichen, dass auf dem Platz gute Arbeit gemacht wurde. Und da muss ich echt mal an jeden Bayern-Fan appellieren. Ihr gewinnt die meisten Spiele, ihr gewinnt die meisten Meisterschaften. Es wird vielleicht dieses Jahr anders sein und selbst das ist noch nicht sicher. Aber im nächsten Jahr dann wahrscheinlich wieder ganz klar in diese Richtung gehen. Und dann würde ich euch schon drum bitten, dass manche Leute vielleicht versuchen, ein bisschen fairer Spiele zu bewerten, die dann nicht den Ausgang finden, den man sich wünscht.
Ja, bin ich voll bei dir. Würde ich auch auf jeden Fall so sehen, weil es mir auch dann für den Schiedsrichter, glaube ich, leid tut. Und ich finde, es ist immer ein tolles Kompliment auch eigentlich für ein Schiedsrichterteam, wenn der Videoassistent überhaupt nicht eingreifen muss. Und weißt du, dann sparen wir uns auch die ganzen Diskussionen um einen möglichen VAR, wenn die Schiedsrichter einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist doch auch wirklich schön.
Genau, und weil es gerade thematisch gut passt, bevor wir ganz kurz über Atletico reden und nochmal gucken, was den BVB nach der Länderspielpause erwartet. Ich habe es gestern Abend noch gesehen, glaube ich, oder heute Morgen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es hat sich auf jeden Fall alarmierend in mein Gehirn gebrannt. Wir haben gerade über Äußerungen zum BVB geredet. Die haben wir diese Saison natürlich wahnsinnig viel, vielleicht noch mehr als sonst. Ja, eh ein Verein, der Aufmerksamkeit generiert, aber diese Saison im Moment natürlich noch mehr. Spitzenreiter, 7 Punkte jetzt vor den Bayern. Und ein Nachbar hat sich geäußert, eine Stimme aus Gelsenkirchen, was ja mich immer sehr freut, auch mal zu hören, wie Leute, die nicht so viel von Fußball verstehen, das Ganze sehen. Herr Heidel hat sich geäußert und Dortmund erstmal, sagen wir mal, die Meisterschaftsambitionen abgesprochen in dieser Saison, was ich noch völlig legitim finde, und deswegen müssen wir diese Aussage auch zweiteilen, denn ich stelle mich ja jetzt auch nicht hin und sage, wir werden sicher Meister. Und den Teil dieser Aussage hat er halt damit belegt, dass er gesagt hat, der BVB ist nicht so stabil wie Bayern in den normalen Zeiten, also nicht so souverän, und deswegen ist bei weitem noch nicht sicher, dass die Meisterschaft kommt. Und so weh es mir tut, würde ich ihm da teilweise recht geben. Trotzdem würde ich gerne mal mit dir über diese Einschätzung sprechen.
Ja, grundsätzlich ist das sicherlich richtig. Wobei ich in dieser Saison auch keine wahnsinnig große Stabilität bei den Bayern sehe, wenn ich ganz ehrlich bin. Und vor allem, was denn der Aussage auch dann so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegnimmt, ist ja, dass es bei Bayern jetzt keine Formkrise ist, sondern aus meiner Sicht definitiv ein strukturelles Problem. Es wird immer wieder von Umbruch gesprochen, aber es hat de facto diesen Sommer keinen wirklichen Umbruch gegeben. Die Veränderungen waren sehr, sehr gering und sie waren auf jeden Fall zu wenig. Und ich glaube, die nächsten Jahre könnten für den FC Bayern auch durchaus schwierig werden, wenn denn eben langjährige Spieler wie eben Ribéry, Robben, aber auch dann langsam dahinter Boateng, Hummels, auch Lewandowski, wenn die so langsam ersetzt werden müssen, Neuer, Müller nicht zu vergessen. Und da wird eine große Aufgabe auf die Bayern zukommen, und es ist keineswegs gesagt, dass sie es schaffen, den Bock dann so umzustoßen, um dann wieder in ihren Größenordnungen anzugreifen. Als passendes Beispiel möchte ich hier zum Beispiel auch mal Manchester United anführen, die es nicht geschafft haben, nach Sir Alex Ferguson einen vernünftigen Umbruch ja hinzubekommen, und seitdem strugglen sie ziemlich damit, sich wieder da ganz oben zu etablieren. Und ich möchte auch den Bayern, es ist sicherlich nicht garantiert, dass die Bayern den Umbruch so hinkriegen, auch wenn sie finanziell sicherlich weit vor den anderen sind. Aber das gilt es zu bedenken, wenn man über dieses Thema spricht, dass es wirklich keine kurzfristige Geschichte ist. Und in dieser Saison fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass die Bayern das alles wieder so hinkriegen, weil es einfach auch an ganz entscheidenden Punkten fehlt. Zudem glaube ich auch, dass Niko Kovac vielleicht nicht unbedingt der richtige Trainer ist, um das zu moderieren, zumal ihm einfach auch das Standing fehlt, was ihm dann eben auch ja die Lobby ein bisschen wegnimmt.
Genau, zu dieser Aussage von Heidel, dass die Stabilität für den Titel noch fehlt, gibt es irgendwie zwei Ansichtsweisen, die beide einen Teil der Wahrheit beinhalten. Und der Punkt ist, und deswegen halte ich es für richtig, dass die aktuelle Linie ist, nicht über die Meisterschaft zu sprechen, und ich halte es selber so, dass ich sie nicht als gewonnen ansehe, denn selbst wenn Bayern nicht so gut spielt diese Saison und vielleicht nicht um den Titel als erster Verfolger mitspielt, so wie es ja gerade zumindest in der Tabelle aussieht, obwohl das schon schwer vorstellbar ist, aber alles ist möglich dieses Jahr, was das angeht, sind ja auch noch andere Teams hinter uns auch deutlich dichter. Gladbach 4, RB, guter Verein, 5 hinter uns. Das heißt, es gibt da durchaus Konkurrenten, denen wir jetzt noch nicht enteilt sind. Man sollte sich nicht allzu sicher fühlen. Ich finde, man muss Favre recht geben, dass es viel zu korrigieren gibt. Man muss im Hinterkopf behalten, dass es eine junge Mannschaft ist, die immer mal wieder Fehler machen wird und dass wir auch wieder Spiele verlieren werden. Davon gehe ich fest aus, dass wir jetzt nicht ungeschlagen bis zum Saisonende bleiben, obwohl ich es natürlich mitnehmen würde. Zweite Sache, die ich aber auch finde, die man herausstellen sollte, wenn man von fehlender Stabilität spricht, ist, dass wir in allen Bundesligaspielen ungeschlagen sind bis jetzt. Das ist schon eine gewisse Stabilität, dass wir Rücklagen gegen gute Teams wie Leipzig, wie Hoffenheim, wie Leverkusen gedreht haben in Unentschieden oder sogar Siege. Und das ist schon eine Form der Stabilität, die sich da immer wieder abgezeichnet hat und die durchaus auch für Entscheidungen sorgen kann. Deswegen, es steckt Wahrheit in dieser Aussage aus Gelsenkirchen, aber man sollte auch nicht sich so runterziehen lassen, sage ich mal, und jetzt fest dran glauben, dass es nichts werden kann. Denn so schlecht läuft es einfach nicht. Das darf man auch einfach mal sagen. Gerade läuft es nicht so schlecht. Und im Endeffekt ist es natürlich auch einfach eine billige Art und Weise, wenn man Manager von einem blauen Verein ist, mal eine Spitze gegen Dortmund rauszuhauen, wenn man selber scheiße dasteht und schlecht spielt, dann ist es natürlich eine gut gemachte Ablenkung, um nochmal ein bisschen Beifall, ein bisschen Rückhalt aus der Fanbase zu kriegen, denn das zieht immer. Und da kommen wir zum zweiten Teil. Und das ist eigentlich jetzt nur so ein kleiner Teil, wo ich mich mal ein bisschen einfach mal herzhaft lachen möchte mit dir zusammen. Herr Heide hat noch gesagt, 17 Punkte liegen sie jetzt zurück, das dafür. Aber er kann sich schon vorstellen, dass sie auch noch an uns vorbeiziehen werden.
Ja, ich nicht.
Das kann ich mir beim Besten. Es ist einfach, wie gesagt, da muss man dann einfach sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es Aussagen sind, die in gewissen Kreisen rumgehen, dass es Aussagen sind, die höhere Wellen schlagen, vielleicht wieder, es bedient ein altes Derby. Die Stimmung soll hochgehalten werden. Außerdem, wie gesagt, es ist billiges Stimmungsgemache, um von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Macht ja auch Bayern immer gerne aus der Führungsetage. Aber da muss man mal ganz klar sagen, Leute, das wird nix. Das verspreche ich euch hoch und heilig, das wird nix.
Ja, ich glaube, da gibt es auch eigentlich keine zwei Meinungen. Ich glaube, das werden selbst die meisten Schalke-Fans nicht so sehen. 17 Punkte sind einfach ein gehöriges Brett. Und so Leistungen wie zum Beispiel gestern gegen Frankfurt gegen mir jetzt auch nicht so viel Anlass zu glauben, dass sie jetzt so wahnsinnig doll aufdrehen, dass sie fast alle Spiele gewinnen und den Rückstand wettmachen. Das ist einfach Quatsch. Ja, er wollte sicherlich nochmal sich kämpferisch geben, aber ich glaube, mehr brauchen wir dazu auch gar nicht zu sagen, weil eigentlich verdient diese Aussage denn auch keinen weiteren Kommentar.
So sehe ich es auch. Und deshalb beenden wir jetzt den ganzen Part zum Bayern-München-Spiel mit einer Rubrik, die euch die Freudentränen wie immer in die Augen steigen lassen wird. Es ist Christophs Statistikecke. Ich habe mir heute auch nochmal gewünscht, dass du ein bisschen was zu Marco Reus raussuchst. Da hoffe ich sehr drauf, dass du das auch getan hast und meine Wünsche erfüllt hast. Denn wie gesagt, Marco Reus bestimmt gerade große Teile meines Denkens, auch in jeder Lebenssituation. Trotzdem erstmal euch viel Spaß mit Christophs Statistikecke.
Ja, legen wir mal gleich los. Also ich kann auf jeden Fall schon mal versprechen, Marco Reus wird ein ganz wesentlicher Teil dieser Statistikecke sein. Man kommt ja im Grunde auch gerade einfach nicht um ihn herum. Wie gesagt, zum Spiel. Also erstmal so ein paar generelle Statistiken, die ich hier mal anführen möchte. Und das ist meine Lieblingsstatistik in diesem Fall. Die Laufstrecke. Und dieses Spiel hatte eigentlich wirklich fantastische Werte zu bieten. 125,5 Kilometer auf Dortmunder Seite zu 123,5 Kilometer auf Bayern-Seite. Das sind zwei wirklich herausragende Werte, das muss man einfach mal so sagen und unterstreichen einfach mal, dass es extrem intensiv war, extrem zur Sache ging und ein wirklich gutes Spiel war mit richtig viel Betrieb. Selten haben, glaube ich, Zahlen das so gut belegen können wie in diesem Fall. Und da kommen wir dann gleich zu zwei anderen Zahlen, die das Ganze dann ja so ein bisschen anders darstellen, nämlich das Torschussverhältnis, was nur 11-10 für die Borussia ausgefallen ist. Das ist gemessen so an anderen Spielen ganz schön wenig. Aber was man nicht unterschätzen sollte, ist dann eben die Qualität der Torschüsse, wenn ich dann überlege, zum Beispiel Reus zweimal, Alcacer. Das waren dann auch Torschüsse, die von der Qualität her extrem gut waren. Und von daher sagt diese Statistik in diesem Fall nur die Hälfte aus. Oder sogar noch weniger. Ebenso das Eckenverhältnis, was ganz klar 6-0 für die Bayern spricht. Auch das deckt die Wahrheit denn nicht ab und zeigt dann aber auch, dass das Spiel und die verschiedenen Spielansätze sich dann auf solche Statistiken eben auswirken können, dass der BVB dann eben schnell in die Spitze spielt und dann den Abschluss sucht und so deshalb auch weniger Eckbälle entstehen. Noch eine sehr, sehr bemerkenswerte Statistik aus der allgemeinen Ecke ist dann eben nochmal die Zweikampfstatistik, die 61-39% ist. Also 61% der Zweikämpfe gingen an den BVB und ich glaube, das war ein ganz, ganz entscheidender Punkt, warum der BVB das Spiel dann am Ende für sich entscheiden konnte. Und weil ich es versprochen habe, gehe ich auf jeden Fall auch nochmal auf Marco Reus ein, weil er gerade in der von mir erwähnten Lieblingsstatistik auch ganz vorne steht. Die Laufstrecke, 12,53 Kilometer ist Marco gelaufen und war damit der laufstärkste Spieler im ganzen Spiel. Zumindest auf Seiten der Borussia. Und das ist auch für einen Zehner ein absolut herausragender Wert. Vor allem, wenn man überlegt, wie viel Tempoläufe er auch dabei hat, wie viele Sprints er geht. Und wenn dann am Ende auch noch 6 Torschüsse, eine Torschussvorlage und 2 Tore dabei rauskommen, dann ist das schon ganz, ganz stark. Ebenso wie die 72% Passquote, die er an den Tag gelegt hat, was für einen Offensiven sehr, sehr gut ist, da er sich ja auch weite Strecken in der gegnerischen Hälfte oder sogar im letzten Drittel auffällt. Zudem 69% Zweikämpfe gewonnen, ist auch richtig gut, liegt damit über dem Schnitt vom BVB und zeigt einfach, dass er auch in diesem Spiel wirklich als Anführer vorweggegangen ist. Wen ich an dieser Stelle aber auch nochmal hervorheben will, und dann schließe ich dann auch diese Abteilung für heute, Axel Witzel. Axel Witzel für seine Verhältnisse sehr, sehr wenig Ballkontakte gehabt, nur 62, ist für einen Sechser und für einen so spielstarken Spieler natürlich deutlich Unterschnitt, zeigt aber auch, dass die Bayern natürlich versucht haben, ihn zuzustellen, ihn daran zu hindern, das Spiel aufzuziehen. Und umso bemerkenswerter ist es, dass er eine Passquote von 96% an den Tag gelegt hat und gleichzeitig auch noch 80% der Zweikämpfe gewonnen hat. Also auch Axel Witzel ein ganz, ganz entscheidender Spieler gewesen. Nicht zuletzt, weil er das Tor von Paco Alcácer auch wunderbar vorbereitet hat.
Das war Christophs Statistikecke. Und genau, wunderschöne Rubrik, die wir hier immer wieder haben. Falls wir einen Zuhörer haben, der gerne basteln möchte, die Rubrik wird öfter kommen, wenn uns jemand einfach mal so einen kleinen Teaser irgendwie dafür zuschicken will, den wir dann einspielen können am Anfang und am Ende, sehr gerne, tobt euch aus, ihr dürft euch auch an Soundsachen hier bedienen, wenn ihr die benutzen wollt, die ich oder Christoph mal gesagt haben. Vielleicht meldet ihr euch ja, dann ein bisschen User-Interaktion hier, das ist ja auch nicht schlecht. Wir machen gleich auch noch ein bisschen User-Interaktion, wir sprechen nämlich mit euch quasi direkt, so wie wir es immer tun. Und das tun wir nach einer kleinen Pause, da werden wir ganz kurz über Atletico reden, ganz kurz über das, was den BVB noch erwartet. Und dann werden wir euch in eine schöne Woche entlassen, die ja mit dem Sieg im deutschen Klassiker, da kann man auch drüber diskutieren, aber anders mal, mit einem Sieg in diesem Spiel eben euch bestimmt gut gelaunt durch die Woche tragen wird. Aber wir hören uns gleich nochmal wieder, bleibt dran.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Und damit herzlich willkommen zurück. Das letzte Mal für heute, höchstwahrscheinlich, außer wir verquatschen uns jetzt völlig. Das lassen aber unsere gut gefüllten Terminpläne wahrscheinlich gar nicht zu. Dennoch wahrscheinlich der letzte Take jetzt also bei BVBeben auf meinsportpodcast. Christoph Albers ist immer noch hier mit mir, so wie es immer ist und so wie er mir immer ein Gefühl von Sicherheit gibt, wie es sonst nur Marco Reus tut, wenn er die Kapitänsbinde trägt.
Das ist mir eine große Ehre.
Ach, das freut mich, denn genauso war es natürlich auch gemeint. Wir wollen ganz kurz nochmal über die erste Pflichtspielniederlage von Dortmund reden. Gegen Atletico Madrid Dienstag in der vergangenen Woche unterlag man 2-0 gegen Atletico, das völlig verdient. Das Spiel ist im Endeffekt taktisch aus Dortmunds Sicht gar nicht so interessant aufzubröseln unbedingt, denn es wurde tatsächlich ungefähr so gespielt, wie man sich Dortmund in Bestbesetzung, in Bestformation vorstellt, so wie man auch bis auf eben den Wechsel Alcácer für Götze, obwohl das gar nicht so gut geklappt hat in diesem Spiel, was natürlich nicht nur an dem Spielstil der Spieler liegt, sondern auch daran, dass Alcácer wieder mal aus einer Verletzungspause zurückkam. Aber sonst hat sich nicht so viel geändert. Das haben wir öfter schon besprochen, wie Dortmund spielen will, nicht zuletzt auch in der Analyse der zweiten Halbzeit des Bayern-Spiels. So hat man angefangen und Atletico hat einfach mal aufgezeigt, wie man dieses Dortmund diese Saison sehr gut schlagen und kalt stellen kann. Und das überlasse ich dir jetzt, wenn du möchtest, uns mal zu erklären, was Atletico denn alles taktisch richtig gemacht hat.
Wie gesagt, Atletico hat im Grunde gespielt, wie Atletico spielt. Das muss man einfach mal so sagen. Atletico steht natürlich für einen ganz bestimmten Stil, klassisches 4-4-2, auf Kompaktheit ausgerichtet, sehr, sehr gut in den Zweikämpfen, sehr, sehr gut im Umschaltspiel und ziemlich eiskalt vor dem Tor. Und ich glaube, das alles hat man in diesem Spiel ziemlich gut gesehen. Atletico hat also alle Qualitäten, die sie haben, ziemlich optimal eingebracht. Und wenn sie das richtig gut machen, und das tun sie insbesondere zu Hause, dann gibt es auch für kaum einen Gegner auf dieser Welt, ja, die Chance zu gewinnen. ja, die hat Atletico aus meiner Sicht den BVB auch einfach nicht gelassen. Ich würde gar nicht mal davon sprechen, dass das so ein unterirdisches Spiel war vom BVB, sondern einfach, dass Atletico das richtig, richtig gut gemacht hat und gezeigt hat, dass sie immer noch zu den besten Teams überhaupt gehören. Ich bin ja auch ein großer Freund des spanischen Fußballs und insbesondere auch ein großer Freund von Cholo Simeone, der einmal mehr gezeigt hat, was mit einem richtig guten Defensivfußball und einem schlüssigen Offensivkonzept möglich ist. Und letztendlich hat Atletico alle Fehler denn auch so bestraft, diesmal in Form von Saúl Ñíguez, der ja schon im Hinspiel enorm gefährlich war, und Antoine Griezmann, das waren die beiden Torschützen. Muss man einfach sagen, mir fällt gar nicht mehr viel dazu ein, als einfach Atletico zu loben in diesem Zusammenhang.
Ja, was man halt sagen kann, was ausschlaggebend war, war eben, dass Atletico Dortmund das Spiel dann komplett überlassen hat und sich darauf verlassen hat, dass sie so diszipliniert und gut verteidigen, wie sie es meistens unter Simeone tun. Das hat so gut geklappt, dass Dortmund mit dem Ballbesitz eben nichts anfangen konnte und in Ermangelung der Erfolgserlebnisse natürlich immer mehr tun musste nach vorne, was dann eben Lücken geöffnet hat. Spätestens nach dem 1-0 war das eigentlich die komplette Ausgangslage des Spiels, die dann auch noch zum 2-0 geführt hat, ein Konter. Trotzdem muss man dazu sagen, dass Dortmund mit dem Ballbesitz an sehr guten Tagen vielleicht auch noch mehr anfangen kann und dass ich unter Favre eine Entwicklung sehe, dass dieser hohe Ballbesitz gegen eine Mannschaft, die gar nicht mitspielen will, was ja in der Bundesliga gerade letzte Saison auch öfter noch der Fall war, dass man unter Favre schon den richtigen Weg geht, dass man das trotzdem vielleicht auch mal brechen kann, dass das jetzt nicht das unfassbare Allheilmittel gegen den BVB unter Favre sein wird. Alleine, weil man natürlich auch vorne Spieler mit Qualitäten hat, die ein 1-1 mal auflösen können und dadurch dann selbst gegen tiefstehende Mannschaften vielleicht mal eine unerwartete Situation schaffen. Das hat aber in diesem Spiel nicht geklappt. Es war auch nicht die beste Leistung von Dortmund in diesem Jahr. Dennoch hochverdient auch von Atletico, sehr gut nah an taktischer Perfektion, was die Idee von Simeone angeht, die du eben lobend erwähnt hast. Und faktisch muss ich dir da recht geben. Nur ästhetisch muss ich sagen, bin ich kein großer Fan vom Defensivfußball und kann mich da nicht so dran erfreuen, aber es kann es natürlich neidlos anerkennen, dass das eine Ausrichtung ist, die ihre Berechtigung hat und die in diesem Spiel auch zu Recht zum Sieg geführt hat. Aber weder für die Champions-League-Tabelle, wo man immer noch aufgrund der Tordifferenz vorne liegt und das direkte Duell dann ja auch aufgrund der Tordifferenz gegen Atletico sich trotzdem durchgesetzt hat, noch für die Bundesliga, wo wir dann das Spiel ja gegen die Bayern gewinnen konnten, hatte das wirklich schwere Auswirkungen, ist deswegen die Niederlage zum perfekten Zeitpunkt, oder Christoph?
Ja, muss man einfach mal so sagen, zum perfekten Zeitpunkt insofern, als dass es natürlich keinen großen Schaden anrichtet und auf der anderen Seite ist es insofern auch perfekt, als dass man in der Form sicherlich auf keinen besseren Gegner treffen kann, zumindest keinen Gegner, der diese Spielausrichtung besser umsetzen kann. Insofern muss man sich da, finde ich, auch gar nicht so wahnsinnig doll drüber ärgern, weil man letztendlich mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Und wie gesagt, so eine Niederlage erdet die Mannschaft dann vielleicht ja auch doch im richtigen Moment. Und wenn man dann überlegt, dass man am Wochenende ja auch gegen die Bayern gewonnen hat, scheint es auch keine so gravierenden Auswirkungen gehabt zu haben. Von daher kann ich über diese Niederlage ganz, ganz entspannt hinwegsehen. Und jetzt ist ja auch Länderspielpause, dann können wir auch mal so langsam die Wunden lecken und dass die Mannschaft sich ein bisschen davon erholt, insgesamt von den anstrengenden Wochen und nochmal den Schlussspurt vor Weihnachten so richtig anzieht, dass man vielleicht auch als Herbstmeister und ganz, ganz sicher im Achtelfinale Champions League, am besten als Gruppenerster, ja, Weihnachten feiern kann.
Das wäre die Ausgangslage, die man sich wünschen kann. Und ich würde sagen, wenn wir in die Winterpause der Bundesliga gehen und wir die Sendung dann nach dem letzten Hinrundenspieltag hier haben, dann verspreche ich, werde ich das erste Mal über die Aussicht, ob man Meister werden kann, wirklich ausführlich sprechen. Dann haben wir eine halbe Saison rum, dann werden wir mal beleuchten, was da vielleicht möglich ist. Bis dahin bitte ich um Verständnis, dass man sich, und wenn es nur aus Selbstschutz ist, noch ein bisschen zurückhält mit dem Optimismus. Als allerletztes, und darüber kann man auch nicht hinwegsehen, kommt nach der Länderspielpause das Spiel gegen Mainz in Mainz. Du hast eben schon in der Vorbesprechung zu mir gesagt, du hältst es für ein sehr undankbares Spiel. Und ich würde dir mal die Möglichkeit geben, mich zu überzeugen, warum das so ist.
In erster Linie sehr, sehr undankbar, weil Mainz gerade ziemlich gut drauf ist, haben zuletzt ja ganz gut gepunktet und sind gerade deutlich auf dem aufsteigenden Ast. Was man auch Mainz deutlich ansieht, dass das ja, Konzept, was sie haben, deutlich besser aufgeht und dass vor allem auch einige Spieler immer besser anzukommen scheinen. Und da, finde ich, hat Mainz einiges zu bieten. Ich halte von einigen Spielern, die sie haben, sehr, sehr viel. Und darunter sind dann auch einige von den Neuzugängen, die jetzt so langsam ja, ihren Weg in die erste Mannschaft finden und da auch dann überzeugen können. Insbesondere geht das zum Beispiel um Pierre Koundé oder Koundé, ich weiß nicht ganz genau, wie er ausgesprochen wird, aber auch ein junger Spieler, der vor der Saison von Atletico kam und auf der 6 auf jeden Fall überzeugen konnte. Gleichermaßen davor, der jetzt meistens auf der 10 in der Mittelfeldraute der Mainzer spielt, Bötius, der das auch sehr, sehr gut macht. Und dann wird das Ganze komplettiert von einem sehr, sehr starken Gibbermont, der natürlich schon in der Vorsaison da war und jetzt zuletzt mit 2 Toren aufgefallen ist. Also da haben sie auf jeden Fall gerade im Mittelfeld physisch eine sehr, sehr hohe Qualität und zeitgleich haben sie auch noch sehr, sehr gute Fußballer dabei. Das gilt es auf jeden Fall zu beachten. Da sollte Dortmund sich auf jeden Fall gut drauf vorbereiten. Und ganz vorne fängt auf einmal auch Neuzugang Pierre Mateta anzutreffen, Jean-Philippe Mateta, Pierre Vakonde. Aber der Junge hat auch in der letzten Saison in der französischen zweiten Liga gezeigt, dass er ein richtig guter Torjäger ist und hat jetzt zuletzt auch 2 getroffen. Also das ist ein Mann, auf den man aufpassen sollte, ist in der Luft auch ziemlich gut. Und da sollten sich unsere beiden Innenverteidiger dann ein bisschen besser anstellen als Zagadou und Akanji im Duell mit Lewandowski. Ansonsten denke ich, ist Mainz schon schlagbar, auch wenn sie defensiv mittlerweile eigentlich ziemlich gut aufgestellt sind. Aber offensiv fehlt es trotzdem insgesamt ein bisschen an Qualität, wenn Dortmund einen guten Tag hat. Aber ein einfaches Spiel wird es ganz sicher nicht.
Da gibt's für mich dann auch wirklich dieses Mal noch sehr wenig hinzuzufügen. Das hast du eigentlich alles sehr gut dargelegt, was unseren Gegner angeht. Dortmund mittlerweile personell wieder sehr gut aufgestellt, kaum Verletzungen, Rotation scheint so weit was zu bringen, dass man wenig Verletzungen der Spieler dann jetzt doch hat in diesem Zeitpunkt der Liga, wo es auch schon Zeiten in Dortmund gab, wo es sehr viele verletzte Leute gab. Das hat sich ein bisschen gelegt, die meisten sind wieder da, bis jetzt eigentlich nur Schmelzer, der komplett ausfällt noch. Da weiß man halt nicht genau, wie lange mit seinem Knochenödem, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ansonsten kann man aus dem Vollen schöpfen und tatsächlich hat man ja auch am Wochenende gesehen, trotz Ende der englischen Wochen jetzt erstmal, war man noch frisch genug, eine sehr große Laufleistung, eine große Energieleistung gegen starken Gegner abzurufen und konditionell so überlegen zu sein, dass es sogar einer der Schlüssel zum Sieg war. Das heißt, vieles sieht gut aus. Das Schlimmste, was passieren kann, ich habe es schon vor dem Podcast zu dir gesagt, ist meiner Meinung nach, dass wir jetzt eine Länderspielpause haben, in der sich einer der absolut wichtigsten Spieler verletzt. Und das sind eben Marco Reus oder Axel Witsel. Sollte einer von diesen beiden länger ausfallen, ist es tatsächlich, das sind die einzigen Spieler, die nicht ersetzt werden können. Und das könnte die einzige wirklich große Gefahr sein, dass Dortmund tatsächlich nochmal komplett einbricht.
Bin ich voll bei dir. Also wie gesagt, ich hoffe ja jedes Mal in der Länderspielpause, dass Marco Reus sagt. Ja, dass Marco Reus sich irgendwie eine Grippe holt oder sowas. Am besten Axel Witsel auch und dann kurieren sie sich eine Woche aus und dann stehen sie wieder auf dem Platz. Unverletzt, fit, frisch. Das wäre so mein Wunsch. Wie gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht, dass er für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Jetzt schon dich lieber, Junge. So, jetzt ist es gesagt. So, ich bin eh nicht für Deutschland. Nein, Spaß. Aber ehrlich gesagt, also mir sind die Länderspiele einfach derart egal.
Gefährliches Pflaster.
Ja, ich habe es auch gemerkt. Aber
ja, nochmal schön zurückgerudert auch.
Sind die Länderspiele einfach derart egal, dass ich mir wünschen würde, dass er nicht dabei wäre. Gleiches gilt für Witzel. Ich glaube, Paco bleibt zu Hause.
Ja.
Das finde ich auch gut. Soll sich mal fit machen, dass er dann auch mal 90 schafft, 90 auf einem guten Niveau schafft und dann sieht das eigentlich auch ganz gut aus. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück fällt er vielleicht einer von den beiden jetzt auch noch krank aus und dann haben wir das Problem nicht mehr, aber ansonsten hilft nur Daumen drücken und hoffen, dass sie wieder da sind und dann ja gegen Mainz auch spielen können.
Genau, und wenn das alles so kommt, dann bin ich trotz der Gefahren, die du ja gut dargelegt hast, relativ positiv gestimmt, was das nächste Bundesligaspiel angeht, dass man weiter unten geschlagen bleibt und dass man sogar 3 Punkte holt. Und ich kenne leider gerade den Spielplan nicht. Nächstes Mal bereite ich mich dann ein bisschen besser vor, was unsere Konkurrenten so machen, aber Konkurrent 1 und 2, Gladbach und Leipzig, dass man da vielleicht auf einen der beiden, Gladbach ist immer so ein Team, wo ich mit Ausrutschern rechne, ehrlich gesagt, jeden Spieltag. dass man da vielleicht auch nochmal Punkte gut macht und dann ist es natürlich, geht das alles immer in die richtige Richtung. Wir wollen tippen zum Abschluss, zum Tschüss sagen. Geben wir euch einen kleinen Tipp mit, wie das Mainz-Spiel nach der Länderspielpause ausgeht und das darf Christoph Albers heute beginnen.
2-1 Borussia.
2-1. Ich sollte aufhören, dich beginnen zu lassen, weil du mir tatsächlich sehr oft Tipps weggenommen hast schon, die ich auch genauso gemacht hätte. Aber 3-1, weißt du? 3-1 sage ich dann.
Okay.
Gut, 3-1. Spätestens nach dem 3-1-Sieg über Mainz hören wir uns auch wieder. Ansonsten halten wir euch auf dem Laufenden. Das war BVBeben für diese Woche, für die Woche nach dem Sieg gegen Bayern. Und damit gehen zum Abschied Grüße an alle unsere Hörer, an alle Borussia Dortmund-Fans raus. Genießt es jede Woche, solange es so schön ist. Und damit einen schönen Resttag.
Ciao.
BVBeben. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.